Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Spielwiese mit meinem geschätzten Kollegen Bernhard Löhlein.
Und mit Melanie Arzenheimer.
Heute ist ein sehr schöner Tag,
ja, weil
ich mag diese Dinger. Also diese großen oder manchmal auch kleinen Gebäude, in die man reingeht und was lernt.
Genau. Mhm. Und zwar nicht nur, wenn es regnet und man nicht weiß, was man tun soll. Heute ist nämlich der internationale Tag der Museen.
Ganz genau. Und Museen gibt es gar viele auf dieser Welt. Und wir werden heute mal eine ganz besondere Auswahl an Museen in der Spielwiese präsentieren.
Genau. Wir werden uns bis nach Paderborn bewegen.
Ui.
Aber wir hören uns auch Museen an, die hier unmittelbar in der Nachbarschaft liegen. Denn warum in die Ferne schweifen?
Genau.
Das Gute liegt so nah. Die Spielwiese am Sonntagmorgen von Radio K1. Der internationale Tag der Museen ist heute und da werfen wir mal erstmal einen Blick ganz in den Norden.
Ach, in den Norden? Wie weit gehen wir denn rauf?
Bis nach Paderborn.
Nach Paderborn?
Ja, in das Klostermuseum Lichtenau-Dahlheim.
Ein Klostermuseum? Ja. Also ein Kloster an sich ist ja schon meistens ein Museum, oder?
Ja, da kommt man ja gar nicht rein.
Eben.
Ja, da gibt es viele abenteuerliche Dinge zu bestaunen und zu bewundern, aber ja, der Normalbürger sieht das nicht.
Mhm.
Und ins Kloster einzutreten...
Naja, nur um zu gucken, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ja.
Genau. Dieses Klostermuseum ist übrigens das einzige seiner Art in Deutschland und das ist richtig spannend. Sabine Just hat mal einen Rundgang mit Museumsdirektor Ingo Grabowski gewagt.
Das ist die Glocke, mit der man hier im Kloster um Einlass bitten konnte.
Ins ehemalige Kloster Dahlheim, erklärt Ingo Grabowski. Schritte hallen durch die großen steinernen Gänge. Heute laufen hier keine Ordensmänner mehr rum, sondern Besucher. Im einzigen Museum für Klosterkultur. Historiker Grabowski ist hier der Direktor.
Was an sich schon unser wichtigstes Exponat ist, ist das Kloster selbst, das ja, wenn man herkommt, schon seine barocke Pracht entfaltet, die 2 Hektar großen Klostergärten. Man hat hier ein Museum zum Anfassen, das heißt in den Räumen, in der klösterlichen Klausur kann man haptisch ganz viel erfahren, man erlebt hier den Raum mit ganzen Sinnen.
Hätten Sie gewusst, dass es im Mittelalter schon Fußbodenheizung gab? Zwar nur in einem Raum, aber immerhin. In dem konnten sich die Mönche die klammen Finger wärmen, die an den Bibeln schrieben.
Klöster waren ja im Grunde so etwas wie die Wissensspeicher, die das Wissen aus dem Mittelalter in die Neuzeit transportiert haben. Wir sagen immer so scherzhaft, dass Klöster der Ort waren, wo Abschreiben erlaubt war.
Ein Mönch schaffte etwa 6 Seiten am Tag. Was er dazu brauchte? Eine ganze Schafherde.
Das ist auch ein Grund gewesen, ja, wenn ich eine Herde Schafe brauche, um eine Bibel herzustellen, dann sieht man natürlich auch, wie wertvoll dann ein solches Buch ist.
Denn aus den Schafhäuten wurde das Pergament gemacht. Weil aber Lehrer Bauch nicht gern studiert, musste natürlich was auf den Tisch. Auf selbigem stand zumindest beim Prior durchaus schickeres Geschirr. Das gibt's heute in Vitrinen zu bewundern. Allerdings gab es sage und schreibe 160 Fastentage im Jahr.
Und an Fastentagen gibt es zumindest auch touristische Aspekte. Man darf Bier trinken, denn Flüssiges bricht das Fasten nicht. Man darf an bestimmten Tagen auch Biber zu sich nehmen, weil Biber ja Tiere des Wassers und im Grunde also so eine Art Fische sind.
Nebenbei mussten die Mönche natürlich auch noch ihren Haushalt erledigen. Das taten sie aber auf klostertypische Weise, zum Beispiel im Kreuzgang.
Ort der Meditation, des Gebets, aber war auch ein Ort, wo Alltagsleben stattfand. Unter anderem wurde hier eben auch Wäsche getrocknet. Deswegen haben wir hier auch symbolisch Socken aufgehängt an der Wäscheleine.
Die dann selbstverständlich an hohen Feiertagen ganz schnell von der Leine genommen wurden.
Das Klostermuseum in Lichtenau-Dahlheim. Wenn man mal in die Gegend kommt, in Nordrhein-Westfalen, unbedingt vorbeischauen. Übrigens gibt es da jetzt gerade eine Sonderausstellung, noch bis nächstes Jahr. Die lautet Verschwörungstheorien früher und heute.
Internationaler Tag der Museen heute.
Hm.
Weltweit nehme ich an, weil sonst wäre es ja nicht der internationale Tag der Museen.
Ja.
Zumindest wir begehen ihn heute auch in der Spielwiese. Und ganz ehrlich, man sieht inzwischen auch in den Museen,
ja, wenn
es erlaubt ist, immer mehr Menschen mit ihren Smartphones.
Richtig.
Zum Beispiel, weil da an irgendeiner Statue ein QR-Code pappt.
Genau.
Und dann kann man sich da auf dem Handy erklären lassen, was das vielleicht für eine Statue ist.
Es gibt sogar, dass dann sich was bewegt. Ja? Dann siehst du also praktisch nochmal, wie im Smartphone noch zusätzliche Informationen kommen.
Genau, oder wie dieser Tempel entstanden ist, die einzelnen Bauphasen, das kann man sich dann alles digital anschauen. Ist ja eine irre Geschichte, aber ganz ehrlich, die Sache mit den Bildern, die sprechen und Botschaften vermitteln, die ist saualt. Ich darf das jetzt mal so sagen.
Das darfst du.
Ja, denn Bilder gab es schon immer. Das ist kein Phänomen unseres Smartphone-Zeitalters. Und das wiederum kann man im Museum lernen. Haben wir es doch schon wieder.
Und in welchem?
Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Da gibt es nämlich eine neue Sonderausstellung, die befasst sich mit Helden, Märtyrern und Heiligen. Wege ins Paradies ist da zu lesen. Und da geht es eben um die Macht und die Kraft der Bilder. Ich habe mir das natürlich angeguckt und habe auch gleich den Kunsthistoriker und künftigen Museumsdirektor Daniel Hess getroffen.
Das Spätmittelalter war die Zeit, wo das Bildmedium die absolut größte Rolle gespielt hat. Es ging ja darum, dass ein Bild die Wirklichkeit so authentisch wiedergibt, als würden die Episoden heute in meinem Zimmer vor meinen Augen abspielen.
Die Bilder und auch Figuren, die in der Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum ausgestellt sind, zeigen entweder das Leiden Christi als das große Vorbild oder die Lebensgeschichten von Heiligen und Märtyrern. Auf einer Tafel ist dabei auch eine Art spätmittelalterlicher Comicstrip zu sehen. Auf 16 Bildfeldern tummeln sich rund 30 Heilige und Märtyrer, allen voran die heilige Agathe. Wozu die Bilder dienen sollten, war laut Dr. Daniel Hess lange Zeit unklar.
Wir haben jetzt im Rahmen eines großen Forschungsprojektes zur spätmittelalterlichen Tafelmalerei herausgefunden, dass diese Tafel aus dem Kloster Petershausen bei Konstanz kommt. Denn nur dort gibt es diese Kombination von Heiligen. Es gibt ein paar ganz spezifische Klosterheilige. Und wir wissen aus der Geschichte dieses Klosters, dass im Rahmen der Visitationen im späten 15. Jahrhundert es mit der Disziplin und auch mit der Identifizierung nicht mehr zum Besten stand. Und genau das sollte die Tafel befördern, dass man sich als Insasse in diesem Kloster wieder bewusst wird, wozu man gehört, welche Heiligen diese Gemeinschaft, diese klösterliche Gemeinschaft gestiftet haben.
Ihre didaktische Funktion nimmt diese über 500 Jahre alte Tafel nun in der Ausstellung wieder auf. Anhand der Darstellungen werden die Geschichten und Legenden der Märtyrer und Heiligen erläutert, in aller Härte. Da wird gefoltert, geköpft und, ja, man muss es so sagen, gegrillt. Der heilige Laurentius trägt daher als Attribut immer einen Rost mit sich.
Es heißt ja so schön, die Bilder wären die Bibel der Armen gewesen, also die nicht lesen konnten. Ich halte das für ein Gerücht, weil die Darstellungen sind manchmal so kompliziert, dass man ohne theologische Erklärung da mit Sicherheit nicht durchgekommen ist.
Dem Thema Heiligenverehrung wird in der Ausstellung ebenfalls ein Platz eingeräumt. So ist ein Gemälde ausgestellt, das das Blutwunder des heiligen Bernhardin zeigt. Als nun Thomas von Capestrano, ein Gefährte des Heiligen, im Sommer 1452 in Nürnberg war, um dort zu predigen, hatte er auch Ampullen mit dem Blut des Heiligen dabei. Das Gemälde inklusive Altar wurde zu dieser Zeit von einem erblindeten Nürnberger Kaufmann gestiftet, der sich Hilfe durch das Blut des Heiligen erhofft hatte.
Bei dem Gemälde, von dem wir stehen, mit diesem heiligen Bernhardin, können wir fast tagesgenau feststellen, warum, zu welcher Zeit eine Altarstiftung erfolgte. Und das ist ganz, ganz selten. Das heißt, wir haben da einen ganz kleinen Blick ins Mittelalter. Ich finde, das ist so spannend und lebendig, dass es auch heute uns noch was zu sagen hat. Man kann ja die Brücke dann schlagen zur Gegenwart. Wer ist heute ein wohltätiger Stifter, der sich für die Gemeinschaft einsetzt? Was der Lohn und der Preis der reinst ist, das wissen wir nicht, aber das wussten die Menschen damals auch nicht.
Sehr empfehlenswert, die Ausstellung Helden, Märtyrer, Heilige, Wege ins Paradies ist noch bis zum 4. Oktober 2020, Sie haben also ein bisschen Zeit, im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen. Und es ist übrigens auch am Pfingstsonntag und Pfingstmontag geöffnet. Infos unter www.gnm.de.
GNM?
GNM.
Steht für?
Germanisches Nationalmuseum.
Klar, GNM.
Mhm.
So, wir nähern uns langsam der Region. Wir waren heute beim Internationalen Museumstag schon in der Nähe von Paderborn. Wir waren in Nürnberg und jetzt machen wir Station unmittelbar direkt vor der Haustür. Zunächst mal in Ingolstadt.
Mhm.
Ja, da gibt es auch zahlreiche
Museen. Oh ja, sehr viele Museen. Alle schön, alle gut, kenne ich alle.
Du kennst sie wirklich alle?
Ja, ja, also gibt es ganz kleine.
Mhm.
Oder schau mal, das Fleißerhaus ist auch ein kleines Museum. Ist ja wirklich winzig, winzig, winzig klein in der Kupferstraße. Und dann gibt es natürlich die großen.
Ja, und ein solches großes Museum, das ist das Stadtmuseum.
Ja, da muss ich fast immer wiehern, weil ich muss immer an den Schwedenschimmel denken.
Der Schwedenschimmel, ja. Das ist ja auch so eine Geschichte. Und es gibt noch viele ganz mysteriöse, geheimnisvolle Geschichten im Ingolstädter Stadtmuseum, die der Bürger der Stadt, auch vielleicht der Neubürger, gar nicht so kennt. Ich habe mich mal mit Beatrix Schönewald unterhalten. Sie ist die Leiterin des Stadtmuseums. Welche Highlights sie denn so empfiehlt?
Frau Schönewald, wir stehen gerade vor, ich würde ja sagen, wohl vor dem bekanntesten oder zumindest markantesten Objekt des Hauses, der Schwedenschimmel.
Das ist in der Tat das Lieblingsobjekt, nicht nur von mir, sondern von vielen Kindern und auch Erwachsenen, weil es ein Pferd ist, das auf den ersten Blick eher ein bisschen mager ausschaut, ein bisschen heruntergekommen, ein bisschen abgegriffen, aber das ist das Originalpräparat des Pferdes vom Schwedenkönig Gustav Adolf. Es erzählt die Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Es erzählt die Geschichte der Bedrohung Ingolstadts durch die Schweden und auch vom heldenhaften Tod des Pferdes. Gustav Adolf hat überlebt, aber auch von der Geschichte eines Tierpräparats, das seit 1632 im Bewusstsein der Ingolstädter ist. Also das ist eine Geschichte, die glaubt man nicht. Aber der Schimmel hat stets ein ehrendes Gedenken bei allen Ingolstädtern.
Also weiß man das ziemlich genau, ist der unterm Hintern weggeschossen worden?
Geschichte geht so, also man weiß, dass er geritten ist, man weiß, dass das Pferd getroffen wurde, man weiß auch, dass Maximilian I. eher uncharmant gesagt hätte, es wäre ihm lieber gewesen, der Reiter wäre gefallen. Also das ist alles bekannt und das Präparat, dieses Fell, ist auch in der Zeitstellung angesiedelt, also das ist ein Originaltierpräparat aus dem 17. Jahrhundert. Ja, das war so eine Art Trophäe für das Überwinden dieser Gefahr, diesen ganz bösen Buben aus Schweden. Diese Wertschätzung hat viel mit dem Bewusstsein der Ingolstädter zu tun. Dem haben wir es gezeigt. Wir sind wir, wir haben etwas geleistet und das ist unser Pferd.
Das ist nicht das einzige Exemplar, das besonders attraktiv ist. Was würden Sie jetzt so aus Ihrer Erfahrung heraus sagen, sind noch solche Highlights im Stadtmuseum?
Also es gibt noch zwei weitere. Das eine ist das kleine Sandner-Modell. Ich nenne es gerne das, die Stadt im Taschenformat. Das ist, passt in eine Umhängetasche. Sandner hat das speziell für Ingolstadt angefertigt.
Also Modell heißt ein Stadtmodell?
Ein Stadtmodell, Ende des 16. Jahrhunderts. Und es ist so klitzeklein, aber so exakt, so genau. Man kann sich die Stadt wirklich gut vorstellen. Das ist was ganz Besonderes.
Und das dritte?
Das dritte ist das Bernsteinkollier, das da gehen wir weiter zurück in die Vorgeschichte, dass man auf dem Gelände von Audi so etwas gefunden hat. Und das hat die Bedeutung, dass man über 2000 Perlen am Bachlauf versenkt hat. Aus welchen Gründen, wissen wir nach wie vor nicht. Das ist etwas Spektakuläres, also dieser Riesenfund. Man kann sich die Geschichten drumherum denken, war es eine Fürstin, was einfach nur ein Depot, ein Händler legt es nieder, fährt weiter, möchte nachher wieder zurückkommen, findet es vielleicht nicht mehr. Ach, da gibt es viele Gedanken, die man sich machen kann, rund um eine Fürstin der Vorzeit.
Also um Geschichte ranken sich auch viele Geschichten. Das beginnt ja hier schon im Stadtmuseum in der Frühzeit. Die ganzen Ausgrabungen, die lassen ja davon einen freien Lauf.
Ich denke, dass Archäologen, wenn sie sagen, sie mit einem Fläschchen Rotwein kriegen sie die besten Gedanken, dass die Archäologen die fantasievollsten Historiker sind, weil sie mit Objekten einfach Geschichten spinnen können. Die Archivare haben zumindest einen Text, an dem sie sich halten müssen. Aber wenn man eine Ausgrabung tätigt und es kommt so Stück für Stück das Alltagsleben der Vorfahren heraus, also das ist spannend und wie gesagt, wer will einem das Gegenteil beweisen, wenn ich eine Behauptung aufstelle?
Die Zeit im Stadtmuseum, sie umfasst eben diese Urzeiten, die ersten Funde, die man hier hat, bis in die Neuzeit hinein. Ist eigentlich jedes Jahrtausend, jedes Jahrhundert vertreten?
Es ist jedes Jahrhundert vertreten. Wenn man in die Neuzeit geht, fast jedes Jahr. Das ist eben das Besondere an einem Stadtmuseum, dass man die Kultur und Geschichte, Wirtschaft, also das gesamte Spektrum eines Raumes erfasst. Und das ist ja nicht nur die Stadt als solche, sondern das ist immer die Stadt im Schnittpunkt der historischen Ereignisse. Und das Ingolstädter Stadtmuseum hat halt sehr viele historische Schnittpunkte, die mit der bayerischen Geschichte, der deutschen, sogar der europäischen und wenn man die Jesuiten nimmt, auch der internationalen Politik und Geschichte zu tun haben. Und dieser Mikrokosmos der Gesamtgeschichte, das macht spannend.
Jesuiten haben Sie angesprochen, viele religiöse Kunst- und Kulturgegenstände finden sich hier auch.
Selbstverständlich, weil die Pfarreien ein Thema sind, die Jesuiten sind ein großes Thema und Volksfrömmigkeit gehört zum Spektrum der Stadtgesellschaft.
Was ist denn, wenn wir jetzt in die Neuzeit, in die Gegenwart kommen, so chronologisch gesehen, das letzte Objekt, das wir hier finden?
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, Conti Temic. Also das ist in der Handwerk- und Industrieabteilung so das zeitnäherste, diese Autosysteme, die Automotive-Systeme, das haben wir jetzt als Neuestes. Und wenn wir im Spielzeugbereich sind, dann geht es bis in die Jetztzeit, da geht es bis zu Lego.
Ja, Spielzeugmuseum haben Sie ja auch. Was wir hier sehen, was ausgestellt ist, ist aber längst nicht alles, was im Besitz des Stadtmuseums ist. Sie könnten wahrscheinlich noch 2-3 Mal so viele Objekte zeigen, wenn das Museum entsprechend groß wäre.
Könnten wir gerade im Gemäldebereich oder in der Alltags- und Festkultur der Ingolstädter, ja, ein bisschen könnte man schon aufstocken. Und ein großer Wunsch und Traum ist natürlich immer noch, eine große Abteilung gestalten zu können, Industrie. Und die große Industrie mit Maschinen, Dampfmaschinen und Walzen und die Geschichte der Feuerwehr. Also da hätte man noch etliches mehr, was man zeigen könnte, aber da fehlt der Platz.
Ja. Aber ein Traum ist da, der Traum von Beatrix Schönewald. Ganz herzlichen Dank und alles Gute.
Vielen Dank, Herr Löhlein.
Immer noch ganz im Museumsrausch sind wir heute in der Spielwiese zum Tag der Museen. Von Ingolstadt ist es nur ein Katzensprung nach Eichstätt.
Ja, wenn die Baustellen nicht wären.
Ja, na schön. Momentan, okay. Der ein oder andere Umweg muss vielleicht eingeplant werden. Aber wenn man dann mal da ist, im wunderbaren, schönen Eichstätt, dann sollte man ein Museum auf jeden Fall besuchen. Und ich meine jetzt,
Nicht
das auf der Willibaldsburg, nein, nee, tut mir leid.
Noch geschlossen, ja.
Da ist ja zum Teil zu, also Sie können die Römer besuchen und die Kelten, aber leider nicht den Archäopteryx. Aber es gibt ja unten in der Stadt am Dom das Domschatz- und Diözesanmuseum.
Ja, direkt neben dem Dom kommt man da rein, ist ein bisschen versteckt.
Mhm. Hat natürlich wunderbare Schätze zu bieten, also allerlei Teppiche oder auch Monstranzen, Reliquiare. Na, alles, was man von so einem Domschatzmuseum halt erwartet.
Aber die haben viel mehr Sachen, als sie eigentlich ausstellen können.
Das ist ja das Problem, eigentlich bei allen Museen. Ne? Das große Ganze liegt im Keller oder im Depot, würde ich sagen. Jedenfalls gibt es auch im Eichstätter Domschatzmuseum ein großes Depot. Da kommt man normalerweise nicht rein, aber wir haben es geschafft. Also nicht wir zwei, sondern Kollegin Daniela Olivares hat da unten mal vorbeigeschaut.
Eine dicke Panzertür, gesichert mit einem Code, führt in das Depot des Diözesanmuseums. Und hier ist es ziemlich voll. Gleich wenn man eintritt, begrüßt eine Reihe heiligen Figuren den Besucher. Ganz vorn eine besonders auffällige Jesusfigur, die mit so etwas wie einem Special-Effekt ausgestattet ist, berichtet Kunsthistorikerin Claudia Grund.
Es ist ein spätgotischer, um 1500 entstandener Auferstehungs-Christus. Und das Interessante ist, der hatte eine ganz konkrete Funktion. Da oben kann man nämlich immer noch ein Loch erkennen für eine Öse. Wahrscheinlich wurde er am Fest Christi Himmelfahrt wirklich hinaufgezogen ins Heilig-Geist-Loch, sodass die Menschen ganz leibhaftig erfahren konnten, was Himmelfahrt bedeutet.
Hier lagern Gemälde, Skulpturen, Kunsthandwerk, Tafelaufsätze, Münzen, Rosenkränze und vieles mehr. Alles aber mit Bezug zur Diözese Eichstätt. Manches davon ist wertvoll, findet aber keinen Platz in den Ausstellungsräumen. Andere Stücke sind zu stark beschädigt, um sie präsentieren zu können. Und natürlich findet man auch hier jede Menge Kuriositäten.
Einzelteile, die wir halt aufheben, wie Einzelhände, die von Skulpturen abgefallen sind. Oder, das ist besonders skurril, das Attribut einer Figur. Heilige brauchen ja Erkennungszeichen. Und das Erkennungszeichen der heiligen Ottilie, die für Augenkrankheiten zuständig ist, sind die Augen. Und von irgendeiner Ottilie sind mal das Buch mit den Augen übrig geblieben.
Das Depot soll eine Art Gedächtnis des Bistums sein. Deshalb werfen die Museumsmitarbeiter die Dinge auch nicht einfach weg. Dazu zählt auch ein großer Holzblock, der ein Stockwerk tiefer gelagert wird. Zwischen großen Schiebewänden mit Gemälden aus allen Epochen. Nägel stehen ab, das Holz ist gesplittert, die Malereien verbleicht, dass man sie kaum noch erkennen kann.
Auch das ist so ein Originaldokument aus einer Kirche der Diözese, und zwar genau gesagt aus Adelschlag. Diese Kirche ist ja vor einigen Jahrzehnten weitgehend neu gebaut worden Und da wurde die alte Kanzel von Franz Xaver Horneis entbehrlich. Sie hat den Bau nicht sehr gut überstanden, aber wir heben sie trotzdem auf. Ehrlich gesagt auch, sie wurde 82 beim Bau des Museums hierher gebracht. Wir hätten Schwierigkeiten, sie wieder aus dem Depot herauszubekommen.
Ja, und das waren ein paar schöne Ausflugstipps heute in der Spielwiese zum Internationalen Tag der Museen.
Das Ganze können Sie nachlesen, www.radiok1.de.
Und nachhören auch.
Natürlich, also total virtuell,
ja,
wie diese modernen Museen halt so sind.
Genau. Viel Spaß. Wie gesagt, Museumsbesuch ist nicht nur was, wenn es regnet, kann man auch wirklich viel erleben. Und die meisten Museen haben ja auch wirklich so ein tolles Programm, dass sich auch Kinder und Familien richtig wohlfühlen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß, egal in welchem Museum Sie sich demnächst rumtreiben. Wichtig ist, dass wir uns wieder hören.
Ja.
Am nächsten Sonntag, dann gibt es eine neue Spielwiese mit Bernhard Löhlein.
Und mit Melanie Arzenheimer.